Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft. Der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir darüber, wie man es schafft, als Produktionsleiter Verbesserungen im Tagesgeschäft durchzuziehen und nicht nur irgendwas zu machen, sondern am Ende 5 Fertigungshallen komplett umzustrukturieren, von Push auf Pull umzustellen, zusammen mit zum Beispiel der Wertstrommethode, aber auch anderen Methoden dafür zu sorgen, dass man am Ende wirkliche messbare Effekte erzielt, nämlich Reduktion der Durchlaufzeit um 50%, WIP um 50% runter, parallel entsprechend enorme Kosteneinsparungen und vor allem auch eine Reduktion der Lieferzeit. Und das ganz ohne Lean von oben, also wie man das als junge Führungskraft selber voranbringt, das ist heute Thema. Mein Gast ist heute Steffen Flore. Er ist Leiter Produktion bei der RUWAG Industriesauger GmbH. Er führt 50 Mitarbeiter, berichtet direkt an den technischen Bereichsleiter und was richtig spannend ist, er ist nicht mal 30 Jahre alt. Er hat die Karriere quasi vom Azubi zum Produktionsleiter gemacht und das innerhalb von 9 Jahren im Unternehmen. Und er ist heute hier zu Gast. Hallo Steffen, willkommen im Podcast.
Hallo Tobias, danke, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich möchte mit dir jetzt erstmal darüber reden, wie sieht eure Produktion überhaupt aus? Was müssen wir uns da vorstellen, dass die Zuhörer so ein Bild bekommen und sich auch damit identifizieren können? Wie muss ich mir eure Produktion vorstellen? Was für Fertigungstechnologien habt ihr da?
Ja, wir sind in der Regel eher ein Montagebetrieb, sind nächstes Jahr 50 Jahre lang am Markt, haben uns klassisch irgendwo in der Garage gegründet, sag ich mal, also klein angefangen und sind dann mit der Zeit gewachsen. Mittlerweile machen wir knapp über 30 Millionen Euro Umsatz und ja, wie das so ist, Wachstum bringt auch immer Herausforderungen mit sich. Wir haben eine Produktionshalle an die andere angebaut, haben unser Bürogebäude umgebaut vor ein paar Jahren. Ja, und irgendwann ist die Struktur nicht mehr so mitgewachsen, wie die Gebäude gewachsen sind. Entsprechend, wir haben auch verschiedene Herausforderungen rund um Deckenhöhen, Durchbrüche, Bodengegebenheiten, Energieversorgung, eigentlich alles, was man so im klassischen wachsenden Mittelstand so kennt.
Okay. Wie viele Hallen habt ihr in Summe?
Wir haben in Summe 7 Hallen und wie du eingangs erwähnt hattest, wir haben 5 von den Hallen restrukturiert. Wir haben nur unseren Versandbereich rausgelassen. Die neueste Halle war auch die größte Herausforderung eigentlich, weil sich quasi der Versand um 180 Grad verändert hat und versetzt hat, weswegen der Produktionsfluss halt nicht mehr zielgerichtet war. Genau, und unsere Schlosserei haben wir aus Gegebenheiten des Maschinenparks und der Halle auch rausgelassen.
Ja, okay, super. Was jetzt spannend ist, mal berichte mal, du hast gesagt, ihr seid gewachsen, ihr habt gewachsene Strukturen, auch entsprechend mit den Hallenstrukturen seid ihr an Grenzen gekommen. Aber wie hat sich das ausgewirkt? Was war dann so die größten Herausforderungen, die dadurch entstanden sind?
Ja, also wir haben vor 4, 5 Jahren unser Hauptprodukt, was aus glasfaserverstärktem Kunststoff besteht, komplett überarbeitet. Das war ein 1,5- bis 2-jähriges Projekt. Dort ist ein komplettes Baukastensystem entstanden, um die Kundenindividualität halt noch besser irgendwie abdecken zu können. Gleichzeitig ist in dieser Zeit seitdem viel passiert bei uns. Wir haben sehr, sehr viele Maschinen mittlerweile am Markt, die eben nicht mehr aus diesem GFK bestehen, sondern das Portfolio sehr erweitert rund um Blechmaschinen. Diese Maschinen haben andere Anforderungen und entsprechend auch Herausforderungen, sind deutlich größer, deutlich empfindlicher. Durch die Beschichtung sind in dem Volumen der Maschine deutlich größer. Kann man sich ungefähr so vorstellen, beim GFK bist du ungefähr bei einer Maschinengröße von maximal 2,30 Meter. Und im Bereich vom Blech hast du dann auch teilweise irgendwelche Absauganlagen bei uns, die ja, sind dann 4 Meter breit, 5 Meter hoch und entsprechend ja, andere Anforderungen sowohl an die Mitarbeiter wie auch an die räumlichen Gegebenheiten.
Okay. Das heißt, ihr hattet wahrscheinlich auch entsprechende Platzprobleme, nehme ich mal an, ne? Mit so einem gewachsenen Portfolio entsprechend.
Ja, also wir haben momentan noch ein Außenlager auch bei uns angeschlossen. Da haben wir noch ungefähr 600-700 Euro Paletten stehen. Das heißt, Lagerfläche war für uns vorher auch schon Thema. Wir haben viele Probleme damit gehabt, dass wir Ware damals noch teilweise draußen gelagert haben, was jetzt auch nicht unbedingt gut ist für die Ware. Thema Korrosionsschutz war da ein großes Thema bei uns. Ja, und entsprechend mussten wir natürlich zum einen mehr Lagerfläche schaffen, um die Kosten ja, runterzudrücken, da wir halt das Außenlager haben. Und gleichermaßen durch die gewachsenen Bedingungen brauchten wir mehr Fläche für die Fertigung. Wir brauchten andere Fläche vor allem für die Fertigung. Also ja, Flächennutzungsgrad, sage ich mal, insgesamt schon auf jeden Fall ein Thema gewesen.
Okay, das heißt viele Potenziale auch, um das mal positiv zu formulieren. Das eine ist ja, was so die Situation war. Die Frage ist ja auch, wo wolltet ihr hin? Ihr hattet ja auch oder habt ihr nach wie vor eine starke Vision? Was ist so das Ziel, was ihr verfolgt, auch produktionsseitig?
Ja, grundsätzlich wollten wir an unseren Lieferzeiten arbeiten. Seit Corona sind unsere Lieferzeiten eigentlich tendenziell eher angestiegen als niedriger gegangen. Wir brauchen natürlich genauso wie jedes andere Unternehmen heute mehr denn je unsere Wettbewerbsfähigkeit, die wir erhalten müssen. Unser Wettbewerb sitzt überwiegend im Ausland, Stand heute. Und da wollen wir uns natürlich in Deutschland auch weiterhin am Markt so behaupten, wie wir das in der Vergangenheit getan hatten. Gleichzeitig wollten wir unsere Termintreue in den Griff bekommen. Das war auch immer so eine Zieldiskussion zum Einstieg, Termingeschwindigkeit, Termintreue. Ist das eigentlich ein Zielkonflikt oder geht das irgendwie in Einklang? Ja, grundsätzlich Thema Lagerfläche hatten wir eben schon besprochen. Und für uns ganz, ganz wichtig, wir wollten natürlich wieder eine flussgerichtete, eine zielgerichtete Produktion, um halt eine gewisse Effektivität wieder reinzubekommen. Alleine nur schon durch die Restrukturierung von unseren Prozessen und von von unseren Verkettungen der einzelnen Produktionsstätten.
Okay, super. Ja, das sind schon, glaube ich, Ziele, die alle irgendwo eng miteinander zusammenhängen. Ja, parallel dazu habt ihr auch ein starkes Wachstumsziel. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen? Weil das macht das Ganze dann ja noch anspruchsvoller.
Ja, wir haben schon das Ziel, in den nächsten Jahren wieder Wachstum zu erreichen. Wir wollen ungefähr um 10% jährlich ungefähr wachsen. Das ist uns in den letzten 2, 3 Jahren jetzt nicht ganz so gelungen nach der Corona-Krise. Ich glaube, das geht leider deutschen Unternehmen, insbesondere heutzutage, viel so. Trotzdem war das eine Herausforderung, der wir uns auch damals schon in der Projektierungsphase gestellt haben. Wir haben quasi schon mal geschaut, okay, wenn wir jetzt Wachstum in dem Bereich oder in dem Bereich erzeugen, welche Flexibilität hätten wir noch, um dieses Wachstum dann am Ende auch zu gewährleisten. Mal zum Vergleich, vor 4, 5 Jahren haben wir im Blechbereich noch ungefähr 3 Mitarbeiter eingesetzt, die diese Maschinen gefertigt haben. Der Bedarf in den anderen Bereichen hat sich nicht stark verändert, aber im Blechbereich sind wir heute bei ungefähr 8, 9, vielleicht auch mal 10 Mitarbeiter. Also deutlich mehr Bedarf an Fläche, an Mitarbeiter, an Know-how. Und wer weiß, wo wir jetzt wieder in 5 Jahren stehen. Jetzt können wir uns wieder ganz anderen Bedingungen entgegenstellen. Vielleicht wird unser GFK-Produkt irgendwann total abgelöst durch das Blechprodukt oder Bleche. Erweist sich doch nicht mehr als das Mittel der Wahl. Deswegen da haben wir uns ganz, ganz viele Ideen gemacht, wie wir auch da in der Zukunft dieses Wachstum gewährleisten können.
Okay. Sehr gut. Ein Schlüssel war ja für euch zu sagen, wir müssen umstellen von Push auf Pull, ja. Also andere Logik rein, du hast gesagt, den Fluss reinbringen, auch entsprechend in die Produktion. Wie seid ihr da losgelegt? Was war so die erste Methode, die ihr genutzt habt?
Ja, für mich aus der Theorie her war das immer schon irgendwie ein Thema, was mich interessiert hat, wo ich dachte, da steckt doch irgendwie ein Potenzial für uns drin. Jetzt muss man sich aber vorstellen, dass unser Unternehmen schon seit ja, über 40 Jahren so besteht und wir früher halt immer nach Push-Prinzip gefertigt haben. Heißt einfach nur, wir haben Ware zu gewissen Beständen mit einer Reichweite von 2 bis 3 Monaten ans Lager gefertigt, hatten entsprechend aber auch hohe WIP-Bestände. Und jetzt musst du es hinbekommen, insbesondere erstmal bei den ausführenden Kräften, beziehungsweise auch bei den Führungskräften selbst, diesen Change im Kopf hinzubekommen, hey, wir probieren was anderes aus, weil wir auch an diesen Weg glauben. Und wir haben damals ein Praxisbeispiel gehabt, was wir durchgespielt haben mit einem fiktiven Produkt, nicht mit unserem Produkt, wo man schon relativ schnell gemerkt hat, ey, das könnte ja doch Sinn machen. Und so hat man irgendwann auch die größten Kritiker auf seine Seite gezogen. Wir haben dann versucht, den Mitarbeitern diesen Weg zu erklären, sind aber dann erstmal langsam angefangen und haben uns sukzessive von diesen Reichweiten von 2 bis 3 Monaten auf einen Monat, auf 2 Wochen, eine Woche und heute stehen wir ungefähr bei 1,5 Tagen, haben wir uns dann ja reduziert.
Boah.
Und wir haben mit den Mitarbeitern im laufenden Prozess recht viel gesprochen, haben uns viel ausgetauscht, haben immer wieder versucht, warum machen wir das eigentlich? Was steckt dahinter? Thema Kundennutzen immer auch wieder erklärt, was hat der Kunde eigentlich davon? Und insbesondere auch so ein bisschen dieses Angstgefühl zu nehmen. Man muss sich vorstellen, du hast da Mitarbeiter, die seit 10, 20, 30 Jahren im Unternehmen sind. Die haben früher immer rund um sich herum halbfertige Erzeugnisse stehen gehabt und auf einmal steht da nicht mal mehr ein Drittel. Ja, da kamen ganz schnell die Ängste auf. Geht es uns nicht gut? Müssen wir Kurzarbeit machen? Warum produzieren wir nicht mehr so viel? Dass wir immer noch die gleiche Menge gefertigt haben, nur in anderen Intervallen, ist da halt weniger aufgefallen. Und am Ende, als wir dann diese Effekte hatten, wir konnten es messbar machen, wir konnten unsere Umschlagshäufigkeit messen, unseren Lagerbestand messen, dann sind wir mit den konkreten Zahlen an die Mitarbeiter herangetreten und haben dann wirklich nochmal in einer Schulung uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, das haben wir jetzt erreicht, das ist unsere Welt, aus den und den Gründen hat sich hier die Theorie auch bewahrheitet, weil häufig hast du ja diesen Zielkonflikt, dass der Mitarbeiter sagt, das ist ja nur Theorie und in der Praxis
Genau, das
funktioniert
funktioniert
es
bei
aber
uns nicht,
sowieso
ne?
nicht.
Das kenne ich, den
Genau.
Spruch. Aber das heißt, ganz am Anfang stand erstmal ganz viel Kommunikation. Erstmal, du hast gesagt, die größten Kritiker abholen, aber auch die gesamte Belegschaft. Aber wie habt ihr es dann praktisch gemacht? Also, was waren Tools und Methoden? Weil ihr habt ja jetzt ja nicht einfach nur gesagt, okay, wir stellen jetzt um auf Pull, ja.
Nee, es sind aber sehr banale Möglichkeiten gewesen, die wir genutzt haben. Zum einen haben wir uns erstmal überlegt, was haben wir eigentlich für einen Kundentakt? In welchem Bereich haben wir welchen Kundentakt? Dann haben wir uns mal überlegt, okay, wie könnten wir es im System steuern? Unser Anspruch war immer, wir wollten Kanban leben, aber wir wollten kein manuelles Kanban mit irgendwelchen Karten vor Ort, sondern wir wollten systemgesteuertes Kanban haben. Wo man auch gleich viel gehört hat, ja, das ist schwierig, weil. Wir haben uns ein klares Regelwerk aufgestellt. Dieses Regelwerk hat sich über die letzten 2 Jahre sehr stark weiterentwickelt. Wir haben kontinuierlich daran weitergearbeitet, unsere Losgrößen und Mindestbestände zu überprüfen. Und wir haben diesen ganzen Weg, auch bei den, rund, um die anderen Themen, haben wir immer auf einer Mitarbeiterversammlung oder in einer kleinen Shopfloor-Besprechung, da werden wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, haben wir die Mitarbeiter eingebunden und abgeholt. Und gleichzeitig auch immer dann, wenn wir einzelne Bereiche umgezogen haben und im Layout an die Position gepackt haben, wo wir sie später gesehen haben, haben wir die Mitarbeiter immer mitgewirkt. Sie wurden vorher mit eingebunden auf diesem Weg. Und so haben wir halt irgendwie gemeinschaftlich so ein Bild entwickelt. Wir haben aber gleichzeitig auch selber sehr, sehr viel gelernt. Das darf man auch nicht vergessen. Also im Kern waren wir einfach komplett offen und haben einfach ausprobiert und Stück für Stück dann an den Ergebnissen dran langgehangelt, uns aber auch die Kennzahlen angeschaut, um dann auch wirklich zu schauen, okay, das eine ist das Gefühl und das andere ist die Zahl.
Ja, sehr gut. Du hast jetzt vorhin von Kundentakt geredet, von Kanban und so weiter. Das klingt für mich sehr nach der Wertstromlogik. Habt ihr Wertstromanalysen dann auch gemacht oder wie habt ihr das prozessual betrachtet?
Genau, also eingangs von diesem Projekt gab es eine dreimonatige Projektierungsphase. In dieser Zeit gab es einen Projektleiter und 4 Teammitglieder, die dafür abgestellt worden sind in Vollzeit. Und wir hatten eine Consulting-Firma zur Unterstützung an der Hand, aber nur in der theoretischen Entstehungsphase. Und in dieser Zeit haben wir halt mit einer Wertstromanalyse erstmal unsere ganzen Prozesse auseinandergenommen, haben ganz, ganz viel gelernt, wie geht man eigentlich strategisch auch an diese Themen heran, haben über ein ideales Funktionsschema dann mal geschaut, okay, wie könnte es dann im Greenfield quasi aussehen und haben daraus dann abgeleitet, okay, unsere Welt jetzt, ideales Funktionsschema, was könnten Möglichkeiten für uns in der Zukunft sein? Daraus haben sich dann 4, 5 Varianten entwickelt und dann wurde das heutige Ziellayout dann abgestimmt.
Okay, also nicht nur prozessual mit Prozessanalyse und Value Stream Design, sondern auch layoutseitig habt ihr dann gleich geschaut, was bedeutet dann dieser neue Prozess dann entsprechend auch für Flächenbedarfe und Ziellayouts. Ja.
Genau, wir haben aber auch wirklich nur Flächenbedarfe genommen. Also wir haben quasi Würfel gebildet, wo wir gesagt haben, wir glauben, wir brauchen so und so viel Fläche pro Arbeitsbereich. Den Gestaltungsfreiraum dann in der Praxis haben wir offen gelassen und das war halt ein riesen Mehrwert für uns, weil wir dann innerhalb der Fläche jetzt nicht so starr waren, sondern wir konnten auch noch auf das, was wir vielleicht bei der Fläche davor gelernt haben, noch bei der nächsten wieder bedenken oder rückwirkend umsetzen und wir konnten gleichzeitig halt den Mitarbeitern auch noch einen gewissen Freiraum geben, sich da einzubringen, weil wir nicht einfach alles vorgegeben haben, sondern nur mit einer Idee gekommen sind
Ja,
und
es war
dann
wirklich auf
gemeinsam den
Konzeptebene
Weg.
dann. Ja.
Genau, das war eine Konzeption, ja.
Ich hatte es schon erwähnt, in Summe waren es 5 Produktionshallen, die ihr umgeplant habt, umstrukturiert habt, auch das Lager entsprechend. Hast du da ein, zwei Beispiele, dass man sich das so vorstellen kann, was ihr dort verändert habt, dann auch ganz praktisch in der Produktion?
Ja, es waren teilweise einfache Themen, wo es rund um die Lagerung ging, dass wir geschaut haben, wie können wir unser Produkt, unsere Baugruppen, die dann teilweise auch schon ein gewisses Gewicht und ein gewisses Volumen haben, wie können wir das eigentlich besser handeln? Also das Ziel ist ja immer, wir haben in dem einen Bereich eine Reinfertigung aufgebaut. Das Ziel sollte ja immer sein, die Bereiche möglichst nah aneinander zu bringen, um kurze Wege zu bekommen und ja, schnellen Zugriff auf das Material. Gleichzeitig hatten wir auch das Thema, dass wir unsere Logistik von unserer Fertigung weiter trennen mussten. Wir hatten vorher da keine klare Trennung drin, sodass sie sich auch immer wieder gegenseitig im Tagesablauf gestört haben. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns erstmal überlegt, wir bauen in diesem einen Bereich eine Reinfertigung auf, da wo wir unsere GFK-Maschinen bauen, und in allen anderen Bereichen gehen wir auf eine Einzelplatzmontage. Und das war schon mal erstmal das Wichtigste. Das Zweite ist, dass wir unser Lager komplett umgebaut haben. Wir haben vorher ein zentrales Lager gehabt. Wir haben danach auf dezentrale Lager umgestellt, die nach den Produktgruppen geordnet sind, und haben dann den Logistikprozess dahingehend auch verändert, dass wir an gewissen Stellen den Logistikprozess hochgesetzt haben, aber an anderen Stellen auch bewusst etwas niedriger gesetzt haben. Das hat aber alles seine Gründe.
Was heißt hochgesetzt? Also die Taktung der Belieferung oder was habt ihr erhöht?
Genau, also wir haben relativ viele gleichbleibende Materialien, wo wir vorher die ganzen Volumen am Arbeitsplatz haben stehen gehabt und die Mitarbeiter relativ lange Wege hatten. Hier haben wir bei uns jetzt auf sogenannte Mindestbestandsauffüllung umgeswitcht, also quasi in Kanban im System verankert, und füllen so halt einfach die Behälter dann in einem gewissen Turnus auf. Das passiert dann ein bis zweimal die Woche nur, reicht hier aber vollkommen aus und hat uns in der Fläche dann teilweise Reduzierung gebracht auf ein Drittel der Fläche gegenüber vorher. Und in den Bereichen rund um unsere Blechmaschinen haben wir den Logistikaufwand etwas ja, reduziert. Da läuft der Werker tendenziell etwas mehr, hat aber den Vorteil bei uns, dass das sind sehr, sehr große Bauteile, und wir hatten uns vorher immer viel, viel Fläche vollgestellt von den Logistikern, und die Werker konnten gar nicht vernünftig arbeiten. So, das heißt, das war jetzt erstmal der Kompromiss zu sagen, hier an der Stelle läuft der Werker noch ein bisschen mehr. Gleichwohl wissen wir natürlich, je weiter wir in der Zukunft auch kommen, je detaillierter wir werden, dass wir vielleicht irgendwann viel mehr Richtung Just-in-Time-Belieferungen seitens der Logistik, seitens der Beschaffung kommen können, dass wir da jetzt auch noch weiter Potenzial haben.
Okay. Aber da habt ihr die Bestände trotzdem reduziert oder ist es da nicht gelungen?
Doch, haben wir auch, weil wir früher teilweise Baugruppen hatten. Es gibt zum Beispiel Blechmaschinen, die bestehen aus dem gleichen Antrieb. Und dann haben wir die Antriebe mit einer gewissen Menge immer ans Lager gefertigt. Das haben wir auch komplett runterreduziert, weil wir gesagt haben, okay, wir fertigen nicht das, was wir glauben zu brauchen in der Zukunft, sondern wir fertigen halt klassisch nach dem Pull-Prinzip, nach dem Kundennutzen, und gucken einfach, okay, wann brauche ich welchen Antrieb, und fertige den dann in dem Moment.
Das heißt, am Ende waren es ja zwei große Hebel. Einerseits wirklich den Prozess umzustellen auf Pull-Logik, andererseits auch die Layout-Optimierung, wenn du sagst, ne, kürzere Wege hier, vielleicht auch eine Umstrukturierung auf Reinfertigung da. Was waren die Ergebnisse, die ihr dadurch erzielen konntet?
Ja, also zusätzlich haben wir noch eine Kapazitätsplanung eingeführt. Das
Okay,
hat
ist
jedem
auch
vielleicht noch
wichtig, ja.
vergessen.
Ja.
Ist leider bei uns noch so gewesen, dass wir unser ERP-System nur gegen Material begrenzt hatten und nicht gegen Personal. Für mich immer sehr erschreckend gewesen. Und ziemlich zum Start meiner jetzigen Rolle bin ich damit angefangen, dass ich mal eine Rückwärtsbetrachtung gemacht habe und geschaut habe, okay, mit welcher Personalstärke haben wir eigentlich was in der Vergangenheit geschafft? Und wie viel Krankheitsquote hatten wir, wie viel Urlaubsquote haben wir im Durchschnitt? Und haben dann meine Kapazitätsplanung aufgebaut und haben Prozesse verlangsamt, indem mehr Aufträge bei uns durch die Produktionsplanung gehen müssen, mit dem Mehrwert aber nach hinten raus, dass wir Planungssicherheit haben. Warum erwähne ich das? Das war für uns der Riesenhebel, dass wir irgendwann unsere Termintreue in den Griff bekommen haben. Man muss dazu sagen, wir hatten vor 3 Jahren noch wirklich eine Termintreue von knapp unter 50%, und wir haben sie dann im letzten Jahr auf abschließend ungefähr 85% hochgeschraubt durch diese Prozessveränderung und durch dieses kontinuierliche Arbeiten an unserer Kapazitätsplanung. Da sind wir jetzt dabei. Da wollen wir in Zukunft natürlich aufs System gehen und nicht mehr irgendwie auf manuelle Prozesse und wollen diese Prozesse, die wir jetzt verlangsamt haben, wieder verschlanken. Aber das war erstmal der große Hebel zum Thema Termintreue. Gleichzeitig durch die Veränderung von Push auf Pull haben wir unsere Lieferzeiten reduziert. Wir hatten damals bei unserem Standardprodukt 28 Tage Lieferzeit. Da sind wir heute bei 15 Tagen Lieferzeit, wissen aber auch, und da arbeiten wir jetzt momentan im Hintergrund dran, dass wir da auch noch mehr rausholen können, möglicherweise sogar bis auf zu 8 Tage die nächste Reduzierung. Aber da schauen wir jetzt, was wir da in Zukunft noch rausholen können. Genau. Lagerplatz haben wir die Stellplätze deutlich erweitert. Da hatten wir damals ungefähr 1200 Euro Palettenstellplätze, haben dann 1400 als Ziel gehabt, aber haben am Ende aus dem Projekt auch 1600 Stellplätze rausgeholt.
Ja, super. Das heißt, ihr braucht weniger externe Lagerfläche und spart damit dann noch Kosten, nehme ich an, ne?
Genau, und den VIP haben wir gleichzeitig nochmal um mehr als die Hälfte reduziert, was uns aber auch am Ende dann wieder ganz viel Fläche freigesetzt haben, um diese Fläche dann besser zu benutzen, um eben halt die Bereiche enger aneinander zu bringen, effizienter zu gestalten und gleichzeitig auch etwas mehr Arbeitsfläche zu schaffen als vorher.
Du hast vorhin gesagt, nicht Durchlaufzeit, die Lieferzeit habt ihr ungefähr um die Hälfte reduziert. Und ich nehme mal an, dass ihr das entsprechend dann auch um eine Halbierung der Durchlaufzeit entsprechend bekommen habt. Das würde dann auch zum Thema WIP ganz gut passen.
Genau, wir haben das so ein bisschen gleichgesetzt im Projekt damals. Also das passt so ungefähr, was du sagst.
Ja, okay, super. Das sind starke Effekte, ne? Also Platz geschaffen, Durchlaufzeit bzw. Lieferzeit reduziert, Work in Progress auch entsprechend runter. Das ist genauso, wie es sein sollte. Lass uns noch ein bisschen darüber reden. Du hast schon gesagt, was so die großen Hebel waren, aber wie ihr das ganz praktisch gemacht habt. Was mich zum Beispiel interessieren würde, was für eine Rolle haben Prozessstandards gespielt? Also jetzt gerade bei der Umstellung auch der Prozesse selber.
Ja, wir haben uns viele Gedanken natürlich darum gemacht. Wir haben mit den Mitarbeitern auch viel gesprochen. Wir haben uns aber ganz am Anfang nur teilweise auf Standards geeinigt, weil wir erstmal bewusst gesagt haben, wir wollen gemeinsam lernen, wir wollen gemeinsam schauen, was ist der richtige Weg. Für uns ein ganz banales Beispiel. Damals hat bei uns immer noch die Logistik für die Entsorgung des Mülls in den einzelnen Arbeitsbereichen gesorgt und die Fertigungsmitarbeiter waren davon freigestellt. Ich habe da einen ganz anderen Blick drauf. Ich sage halt, jeder Mitarbeiter ist für seinen Arbeitsbereich verantwortlich und so hast du nicht mehr dieses Verantwortlichkeiten von A nach B schieben. Und wir haben aber ganz am Anfang gesagt, wir können jetzt ja nicht in den Bereichen, die umgezogen sind, anfangen so zu arbeiten. In den anderen Bereichen tun wir es nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir ziehen jetzt erstmal unsere komplette Struktur gerade und schaffen dann danach Stück für Stück Standards. Wir gucken, was haben wir in dieser Zeit gelernt und haben diese Learnings dann am Ende halt nochmal bewertet und haben da geschaut, okay, was setzen wir um, was setzen wir nicht um, welche kontinuierlichen Themen haben wir und haben dann so jetzt zum Beispiel bei der Mülltrennung auch gewartet, bis alle Bereiche dann komplett umgezogen sind und wollen dann jetzt demnächst, also steht jetzt für nächsten Monat an, dann auch da die Verantwortlichkeiten dann voneinander wieder aufgliedern.
Okay. Ja, aber es ist schön, weil es zeigt ganz gut, dass es ja auch ein Veränderungsprojekt ist am Ende, ne? Also wo man so ein Change Management hat, wo die Leute umdenken müssen, wo sich eben Strukturen und Standards beziehungsweise die Prozesse selber dann verändern. Was mich da interessieren würde, ist, du hast schon so ein bisschen beschrieben, wie ihr diesen Veränderungsprozess auch gemanagt habt, ja? Also habt ihr euch da explizit mit beschäftigt? Wie könnt ihr das gut machen? Also du hattest zum Beispiel die Kommunikation schon hervorgehoben als einen wichtigen Part für euch.
Ja, genau. Vor dem Projekt muss man sagen, gab es keinen kontinuierlichen Austausch mit den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter, die viel gefragt haben, hatten vielleicht viele Informationen. Die wenig gefragt haben, hatten wenig Informationen. Es gibt sicherlich immer die Mitarbeiter, die auch wenig Informationen möchten, aber für mich war es immer wichtig, die Informationen für die zur Verfügung zu stellen, die sie nutzen möchten. Und wir sind mit dieser Mitarbeiterversammlung angefangen, haben dort dann auch nach einem Dreivierteljahr einen Fragebogen gehabt, wo wir die Mitarbeiter dann nochmal eingebunden haben, haben gefragt, hey, welche Kennzahlen interessieren euch eigentlich? Ne, man muss wissen, bei uns in der Produktion haben wir vorher relativ wenig mit Kennzahlen gearbeitet, das war noch relativ neu für viele. Wie häufig wollt ihr diese Informationen? Wie lange wollt ihr diese Informationen? Also es bringt mir ja nichts, wenn ich mich da hinstelle und ja, erzähle ganz, ganz viel, aber es interessiert keinen oder die Mitarbeiter sind nach einer halben Stunde nicht mehr aufnahmefähig. Das habe ich ausgewertet. Das Feedback war aus meiner Sicht sehr, sehr positiv. Ich war überrascht, auch wie viele Mitarbeiter im produzierenden Bereich auch Kennzahlen interessiert waren und auch in was für Kennzahlen. Und das haben wir dann entsprechend danach angepasst und haben das Intervall verringert. Das haben wir ungefähr 1,5 Jahre gemacht und danach sind wir dann angefangen mit so einer Art Shopfloor Light, sage ich mal. Also wir haben den wöchentlichen Termin zum Wochenstart, wo die einzelnen Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern sich mal eine Viertelstunde hinsetzen, einmal berichten, wie ist die Situation gerade, welche Zahlen sind vielleicht gerade interessant, gibt es irgendwas Wichtiges zu wissen. Stand heute aber noch so, dass die Führungskräfte berichten. Also deswegen sage ich bewusst Shopfloor Light.
Okay.
Aber es gab eine Regelkommunikation und die Mitarbeiter waren mit eingebunden.
Okay, sehr gut. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Was ich besonders spannend finde, ist auch bei dem Thema Veränderung und am Ende auch Kultur. Ja, also was du jetzt hier beschreibst, ist ja so eine Art von Lean-Kultur, Verbesserungskultur, die du da auch etablierst. Das war jetzt ja nichts, was von oben vorgegeben war. Ja, hast du da noch ein paar andere Tricks, wo du sagst, das ist aus deiner Sicht erfolgskritisch gewesen, um diese kleine Pflanze der Lean-Kultur da aufzubauen?
Also ich glaube, der wichtigste Faktor dabei ist einfach, dass man es selber vorlebt. Das ist, glaube ich, erstmal das A und O. Ich persönlich kann von mir sagen, ich brenne total für das Thema und habe erstmal versucht, die mir direkt unterstellten Mitarbeiter, also bei mir sind es dann in der Regel die Führungskräfte, mit einzubinden und immer wieder mit abzuholen. Und wir haben auch immer wieder gesagt, boah, ist das jetzt richtig, was wir da machen? Okay, wir glauben an den Weg, wir probieren es aus, wir gehen diesen Weg. Wenn wir es nicht vorleben, dann kann es bei den Mitarbeitern gar nicht erst ankommen. Dann haben wir viele Sachen in Einzelkommunikation immer wieder den Mitarbeitern vermittelt. Wie gesagt, wenn wir so einen Layout-Bereich geplant hatten, haben die Mitarbeiter Unterlagen mit an die Hand bekommen. Die hatten die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Wir haben das grafisch aufbereitet. Wir sind viel mehr weg von diesen klassischen Präsentationen oder nur mündlich etwas zu kommunizieren, viel mehr hin zu einer Workshop-Ebene, Visualisierung. Und was wir mittlerweile auch machen, sind ja, regelmäßige Lean-Schulung. Ich mache die in der Regel selbst, um die Mitarbeiter da einfach immer mal wieder zu kleinen Themen mit einzubinden und abzuholen. Bei meinen Führungskräften war es dann irgendwann so, dass der Weg verstanden war, ob das jetzt Lean hieß oder ob das jetzt einfach eine Verbesserung hieß, die da heißt, keine Ahnung, wir wollen unsere Bestände reduzieren. Das war für mich vollkommen zweitrangig. Am Ende das Gedankengut daraus ist für mich entscheidend. Haben wir dann dieses Jahr nochmal explizit uns extern die Möglichkeiten gehabt, dass ich mit jeder Führungskraft zu einzelnen Dienstschulungen bei der REFA gefahren bin. Das war auch nochmal ganz toll. So konnte jeder sich nochmal so ein bisschen so einen Schwerpunkt rauspicken und nochmal so ein bisschen, ja, dieses Thema auch von anderer Seite nochmal mit unterstützt und beleuchtet bekommen.
Okay, super. Was ich spannend finde, ist, du hast beschrieben, jetzt für die Konzeptphase hattet ihr so ein richtiges Projektteam, was sogar auch Vollzeit daran gearbeitet hat. Wie lief das dann weiter bei der Umsetzung?
Ja, die Konzeptphase war Januar bis März 2022. Ich bin dann 2023 in die Rolle des Produktionsleiters gekommen und war dann gleichzeitig auch nicht mehr Projektmitglied, sondern ja, Projektleiter. Ich habe mich sehr über die Herausforderung gefreut. Wir hatten dann noch einen Mitarbeiter, der uns verlassen hat und somit war aus dem Projektteam dann aus 5 Personen, sind wir dann nur noch 3 gewesen. Glücklicherweise ein Mitarbeiter davon direkt bei mir auch im Bereich, das war mein Logistikleiter und es war relativ schnell klar, mit diesem Team das nur umzusetzen, wird nicht funktionieren. Also es war dann irgendwann klar, die Umsetzungsphase machen wir in-house, die machen wir selber. Wir vertrauen euch, ihr kriegt das hin. Und nach einer gewissen Zeit haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt und gesagt, okay, wie könnten wir das dann eigentlich weiter aufbauen? Und sind dann relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, okay, wir müssen noch mehr die Mitarbeiter einbinden und wir müssen auch insbesondere die Führungskräfte immer wieder abholen. Ja, also viel bestand dann daraus, den Führungskräften immer wieder zu erklären, warum wir was machen, wann wir was als nächstes machen und auf deren Unterstützung halt angewiesen zu sein. Und das hat super funktioniert. Die waren auf dem Weg mit eingebunden, auch schon übrigens in der Planungsphase waren sie bei gewissen Schulungen mit dabei. Das heißt, sie wurden da schon ein bisschen mit eingebunden. Und dann später haben wir die Themen dann auf die Mitarbeiter mit aufgeteilt. Und ich habe dann kleine Teams gebildet. Ich habe teilweise Mitarbeiter aus der Fertigung Logistikthemen machen lassen und andersrum, dass man halt klassisch da in eine Tauschrolle reinkommt. Wir haben innerhalb dieser Teams gute nach den Stärken sortiert, wo wir einfach gesagt haben, okay, das ist vielleicht ein Team aus zwei, drei Mitarbeitern, die kümmern sich rund um die Energieversorgung, zwei, drei kümmern sich rund um die Arbeitsplatzgestaltung und den Umbau. Und so wusste man eigentlich immer sofort, wen kann ich ansprechen. Und dazu natürlich auch immer Mitarbeiter dabei, die dann mehr die Kommunikation übernommen haben. Und vielleicht ein ganz schönes Beispiel, das erzähle ich immer ganz gerne. Ein Mitarbeiter von mir kam irgendwann auf mich zu und sagte, hier wollen wir nicht auf mein privates Handy die Notizenliste nutzen und eine Checkliste machen, dann schreiben wir alle Themen, die uns auffallen, immer da rein. Als ich mal 2 Wochen krank war, habe ich dann zu Hause im Bett diese Liste genommen, habe die Prioritäten nur verändert, habe die Prioritäten vorgegeben, komme wieder und sehe nach 2 Wochen einen wahnsinnigen Fortschritt. Und früher, da bin ich zumindest von überzeugt, wäre es klassisch gewesen, okay, ja, jetzt ist er ja krank, wir warten, bis Steffen wieder da ist und dann besprechen wir das. Und das war gar nicht notwendig, sondern die Eigeninitiative und das Eigenengagement war so hoch, dass es von selbst weitergegangen ist. Und da bin ich halt super stolz drauf, auf jeden Einzelnen. Und ich sage auch immer die, die aktiv dabei waren, aber auch die, die inaktiv halt im Hintergrund einem den Rücken freigehalten haben, waren mindestens genauso wichtig.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, habt ihr dann die ganze Umsetzung gemacht, ohne dass ihr jetzt da ein Vollzeit-Projektteam hattet, sondern dann du als Produktionsleiter, Logistikleiter und so weiter dann quasi mit vielen Mitarbeitern dann an der Umsetzung gearbeitet habt. Was ich da spannend finde, ist, wie kriegt man das hin, auch neben dem Tagesgeschäft, ne? Weil ihr habt ein Tagesgeschäft, der Laden läuft, ja, und jetzt hat man dann noch eben die Prozessverbesserung, oder eigentlich ist es ja mehr als nur eine Verbesserung, ist ja wirklich eine komplette Umstellung von den Prozessen. Wie habt ihr das hingekriegt?
Naja, gut, durch die Kapazitätsplanung, die wir dann ziemlich zum Start eingeführt haben, hatten wir überhaupt erstmal die Möglichkeit, gewisse Bereiche planbar zu haben, vielleicht nicht mal komplett ausgelastet zu haben. Das ist eine Thema. Also wir haben es bewusst geplant. Das andere Thema ist, dass wir auch ganz klar gesagt haben, wir setzen da jetzt einen Fokus drauf. Wir wissen, warum wir das machen. Wir wissen, wo wir hinwollen. Und wir wissen, wenn wir das jetzt tun, bringt es uns halt nachhaltig die Effekte, die wir haben wollen. Und natürlich haben wir auch nicht sofort die Lieferzeiten von 28 Tagen auf 15 Tagen reduziert, sondern vielleicht haben wir die Lieferzeiten erstmal so gelassen, wie sie waren und haben das Volumen, was wir hatten, einfach in einer gewissen Form gestreckt, wenn es sich dann die Möglichkeit ergeben hat. Uns war einfach ganz, ganz wichtig, wir wollen dieses Projekt vorwärts bringen, wir wollen das Projekt abschließen und nicht, wie es halt häufig so ist, dass man Projekte so ein bisschen im Sande verlaufen lässt, sondern das war unser Thema. Also wir haben es wirklich zu unserem Thema gemacht und das stand eigentlich über allem. Also alle anderen Themen haben wir hinten angeschlossen und dann haben wir auch bewusst gesagt, okay, wir nehmen die Mitarbeiter jetzt zu den und den Tagen raus. Und die Flexibilität, die wir halt haben, was bei uns sehr personenbedingt ist, also bin ich sehr, sehr stolz darauf, dass sehr, sehr viele Mitarbeiter sehr flexibel sind. Wenn wir gemerkt haben, wir kommen jetzt in dem einen Bereich nicht weiter, weil vielleicht irgendwelche Regale fehlten, die noch nicht geliefert waren oder. Ich habe immer versucht zu schauen, wie können wir vielleicht trotzdem irgendwo schon einen Schritt weitermachen, Vorbereitung machen, dass dann, wenn die Regale da sind, zum Beispiel der Umzug einfach schneller geht. Also wirklich kontinuierlich dran zu bleiben, immer irgendwas zu machen, dass es vorwärts geht und ja, an den Weg zu glauben.
Sehr cool. Eine tolle Story und vor allem verrückt, wenn man überlegt, dass du noch unter 30 Jahre bist, ja, und dich im gleichen Unternehmen vom Azubi bis zum Produktionsleiter entwickelt hast. Und das würde ich jetzt gerne Richtung Ende auch noch mit dir besprechen, weil ich finde es eine echt starke Entwicklung. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Was würdest du sagen, war da ausschlaggebend, dass du so eine Entwicklung hinlegen konntest?
Ja, erstmal danke. Das Unternehmen selbst. Wenn dir keiner die Chance gibt, kannst du dich in dem Unternehmen soweit gar nicht entwickeln. Dann für mich ganz, ganz wichtig auch meine damaligen direkten Kollegen, heute Mitarbeiter. Ich habe ganz früh unfassbar viel gelernt. Ich habe eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, bin dann bei uns in die Arbeitsvorbereitung, wo wir gleich verantwortlich waren, auch für die Fertigung, Logistik, Schlosserei und Elektrotechnik. Und da habe ich direkt sehr, sehr viel gelernt. Es war für mich aber auch kein Weg, den bei Ruwag mal jemand gegangen ist. Also von der kaufmännischen Lehre dann ins in produzierenden Bereich, das gab es vorher so in der Form nicht. Und dass man mir da überhaupt schon die Chance gegeben hat, wohlgemerkt, ich war vorher nicht mal in der Abteilung. Ich habe einfach nur gesagt, ich glaube, das interessiert mich,
Also
ich habe
nach
da
der
Bock
Ausbildung hast
drauf.
du gesagt, hier Arbeitsvorbereitung,
Ja.
ja, ich habe Bock in die Produktion zu gehen als Kaufmann, ja, stark.
Genau, da bin ich auch bis heute noch super dankbar, unserem ehemaligen Produktionsleiter, dass, der das Potenzial in mir gesehen hat, dass der mir die Chance gegeben hat. Der hat mir viele Freiheiten gegeben, mich zu entwickeln. Da habe ich ganz, ganz viel mitgenommen mit meinen Kollegen dann zusammen. Ja, und dann natürlich habe ich auch diverse Qualifikationen noch dual nebenbei gemacht. Und ja, unterm Strich bin ich super happy, mache diesen Job richtig gerne, habe ein super cooles Team. Viel Freiraum, das auch weiterzuentwickeln. Das war mir immer ganz, ganz wichtig. Und ja, so kann man dann auch stolz auf solche Ergebnisse sein. Aber ich bin eigentlich immer am meisten stolz auf das Team und weniger dann irgendwie auf mich selbst, weil ja, ich sehe mich dann irgendwie nur als ein Teil des Ganzen und das ist auch ganz, ganz wichtig, glaube ich.
Ja, jetzt stelle ich mir vor allem dann spannend vor, wenn jetzt sicherlich Mitarbeiter oder vielleicht auch ehemalige Chefs, Kollegen und ehemalige Chefs von dir jetzt Mitarbeiter sind. So muss man ja sagen. Also ich glaube, das ist nicht verwunderlich, wenn du viele Mitarbeiter hast, die deutlich mehr Berufserfahrung haben wie du jetzt. Wie gehst du damit um?
Sehr offen. Also als ich in die Arbeitsvorbereitung damals gekommen bin, weiß ich noch ganz genau, ich war der Jüngste. Also es gab keinen Mitarbeiter, der jünger war als ich. Und für mich war ganz, ganz wichtig, ist so ein bisschen klassisch wie in vielen Unternehmen, du hast den produzierenden Bereich und du hast dann den Bürobereich. Ich war noch recht frisch, ich war noch recht neu und für mich war gleich so, ich bin aktiv dann zur Personalleiterin gegangen, habe gesagt, ich möchte, wenn ich jetzt in den Bereich komme, direkt erstmal für eine längere Zeit in die Produktion. Also ich möchte an die Werkbank, ich möchte mit den
Wirklich operativ
Mitarbeitern reden, ich
mitarbeiten, ja.
möchte, genau, ich möchte auch zeigen, dass ich durchaus weiß, wie man einen Schraubendreher in der Hand nimmt. Und das war für mich ganz, ganz wichtig und das war, glaube ich, auch das Fundament. Dadurch habe ich auch noch Mitarbeiter, die haben noch 4 Jahre später zu mir gesagt, du weißt du noch damals und ja, macht super viel Spaß, da nochmal drüber zu sprechen. Und danach, es ist immer nur der offene Umgang letzten Endes. Also steh zu dem, wer du bist, steh zu dem, wer du sein willst, aber sei fair, sei offen und egal ob jung oder alt, Mann oder Frau, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da offen mit umzugehen und sich nicht dann dahinzustellen und zu sagen, ich bin jetzt neu hier, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Das ist natürlich eine ganz, ganz falsche Herangehensweise.
Ja, sehr gut. Danke für den Einblick. Zum Abschluss würde ich gerne noch nach vorne schauen und so einen kleinen Ausblick wagen. Du hast schon ganz vieles beschrieben, was ihr alles gemacht habt. Was steht bei euch als nächstes an?
Ja, ganz aktives Thema ist die Kapazitätsplanung im ERP-System, dass wir unsere Planungsprozesse wieder verschlanken. Das, was wir vorher schlanker hatten, wieder schlank zu bekommen, aber noch viel, viel mehr. Das ist ein großes Thema für uns. Dann wollen wir nächstes Jahr Shopfloor einführen, wie man es halt auch kennt, dass man wirklich vor Ort führt und nicht ein Berichtswesen der Führungskraft hat, sondern ein Berichtswesen dann des Mitarbeiters. Da sind wir jetzt tatsächlich letzte Woche in einem Bereich mit einem kleinen Testpiloten gestartet, zwischen unserem Produktionsplaner und mir. Da haben wir heute das erste Mal mit unserem Logistikleiter und einem Fertigungsleiter gemeinsam mal das Shopfloor gemacht, dass die auch mal einen Einblick hatten. Also das wird ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns sein. Und wir haben damals ja unsere Schlosserei draußen rausgelassen aus dem Projekt. Jeder, der eine Wertstromanalyse macht, sagt natürlich, das ist schwierig, das ist ja ein wichtiger Teil des gesamten Wertschöpfungsprozesses. Heute sehe ich das auf jeden Fall auch so. Das heißt, wir werden im nächsten Jahr unsere Schlosserei auch nochmal überprüfen und schauen, wie wir diese dann am besten in unseren Wertstrom integriert bekommen und die Themen, die wir jetzt gelernt haben in den letzten 1,5 Jahren, dann dort auch implementieren, sodass wir halt flächendeckend in der Fertigung gleich arbeiten können.
Okay.
Das so
Das heißt, wenn du so
ein
alles
kleiner
zusammen
Ausblick.
anschaust, wo würdest du sagen, habt ihr noch den größten Hebel jetzt für die Produktivitätssteigerung?
Die Schlosserei ist für uns ein großer Hebel noch, ist auch ein wesentlicher Treiber, warum wir den VIP noch nicht noch weiter reduziert haben, weil wir dort einfach mit Rüstzeiten zu tun haben, die wir in anderen Bereichen so nicht haben. Wie gesagt, das ist dann überwiegend Montage. Das heißt, das ist für uns erstmal noch ein sehr, sehr großer Hebel. Und ich erhoffe mir einfach, dass wir durch die Einführung von Shopfloor mehr an dem Thema Standards arbeiten können und dort dann aber auch diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess noch weiter in den Fokus zu rücken und wirklich die Themen ja nachhaltig anzugehen, nachhaltig abzustellen und ja überhaupt erst auch wirklich komplett nochmal aufzudecken. Also auf dem Gerüst, was wir jetzt aufgebaut haben, im Prinzip Stück für Stück weiter die Weichen zu stellen, um ja besser zu werden.
Super. Vielen Dank, Steffen, für den Einblick ja, in das, was ihr an Entwicklung zurückgelegt habt als Unternehmen, aber auch du ganz persönlich.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.